Wir sind in einer Predigtreihe und in dieser Predigtreihe geht es um das Leben in der Gemeinde. Vor 14 Tagen habe ich dazu die erste Predigt gehalten, so eine Art Präludium unserer Predigtreihe. Da ging es um die dreifache Bekehrung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Die erste Bekehrung, die wichtigste, ist die Bekehrung zu Jesus Christus als unserem Herrn und Heiland und Erlöser. Die wichtigste. Die entscheidet darüber, ob du ankommst in der Herrlichkeit Gottes. Deine Schuld vergeben wird und du neues Leben empfängst. Die zweite Bekehrung, in dieser Reihenfolge bin ich vorgegangen, ist die Bekehrung zur Welt. Im Sinne von Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich hatte unsere Väter zitiert an dieser Stelle, die gesagt haben, gerettet sein gibt Rettersinn. Wer gerettet ist, der will auch retten, Menschen retten. Und die dritte Bekehrung, die eigentlich die zweite ist, ist die Bekehrung zur Gemeinde. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Und ich denke, einer der wichtigsten Sätze war, du kannst Jesus nicht ohne seinen Leib bekommen. Das Haupt nicht ohne die Gemeinde. Und du kannst auch die Gemeinde nicht bekommen ohne das Haupt, ohne Jesus. Und wer zu Jesus Christus gehört, der wird auch hinzugetan zur Gemeinde und wird ein lebendiges Glied an seinem Leib. Und darüber wollen wir in unserer Predigtreihe weiter nachdenken. Es gibt ja unterschiedliche Aspekte, unter denen man bestimmte Gegenstände betrachten kann. Nehmen wir unser Bethaus als Beispiel. Man kann dieses Bethaus als Kirchenhistoriker betrachten. Ich beschäftige mich ja gerne mit Kirchengeschichte. Und ich kann dann sagen, dass dieses Bethaus ein in jedem Fall einzigartiges Zeugnis ist für einen neogotischen Kirchenbaustil. Ein einzigartiges Zeugnis. Es gibt keinen neogotischen Kirchenbau in jedem Fall. Es gab mal einen zweiten, nämlich die katholische Kirche, aber die ist Anfang der 60er Jahre abgerissen worden und durch eine kubistische Kirche ersetzt worden. Also ein Kirchenhistoriker würde sagen, ein einzigartiges Beispiel dafür. Auch ein einzigartiges Beispiel für einen freikirchlichen Kirchenbau. Das war das 19. Jahrhundert. Da durften freikirchliche Bethäuser oder Kirchen nicht direkt an der Straße gebaut werden, sondern genau wie Synagogen auch eine Reihe zurück im Hinterhof. Und damit das Gesetz erfüllt wurde hier für Jever, mussten unsere Väter nicht nur diese Kirchen gebaut, sondern sie mussten auch vor der Kirche, da wo jetzt der Parkplatz ist, zwei Häuser hinsetzen, damit die Kirche Hinterhofkirche ist. Direkt an der Straße und auf dem Marktplatz und mitten in der Stadt durfte nur die offizielle Staatskirche ihren Platz haben. Auch durften, und das, dafür steht ja auch unsere Kapelle, freikirchliche Gotteshäuser im 19. Jahrhundert keinen Turm haben. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, haben gesagt, was sollen Türme, kosten nur Geld. Und heute freuen sich die Leute, die Mitbürger in Jever über jede glockenfreie Kirche. Können sie sonntagmorgens länger schlafen. Man kann diese Kirche auch als Maurer betrachten und sagen, die ist dringend renovierungsbedürftig, die Risse. All das, was so kaputt ist. Und man kann die Kirche auch mit den Augen von Wibbo Büschenfeld betrachten und anderen. Zum Beispiel unsere Hanna Grünewas oder auch Dietmar Walter. Also die Leute, die lange Jahre, Lydia Lindner, die lange Jahre hier aus- und eingegangen sind, die ihre Kindheit schon hier in der Kapelle verbracht haben. Und da spielen zunächst die äußeren Dinge gar nicht so eine große Rolle, sondern vielmehr die Erinnerungen, die sich mit diesem Ort verbinden. An Onkel Hokema zum Beispiel und Tante Sophie. Hanna Grünewas nickt, das sind alles vertraute Namen. und an die Jugendstunde, die da oben stattgefunden hat. Ist interessant, mal mit Wirbung hier durchs Haus zu laufen. Der weiß jede Ecke und wie es früher hier aussah. Da sind also ganz viele Erinnerungen mit verbunden. Also was ich sagen will, man kann einen Gegenstand unter unterschiedlichen Aspekten sehen. Und so ist es auch mit Gemeinde. Man kann Gemeinde unter unterschiedlichen Aspekten sehen, Gemeinde Jesu. Und den Aspekt, den wir beim letzten Mal in unserer Predigtreihe erwähnt haben, war der Aspekt des Leibes. Jesus das Haupt und die Gemeinde sein Leib. Und der Aspekt, um den es heute geht, in unserem Predigtext, den Simon uns vorgelesen hat, ist der Aspekt. Und nun freue ich mich, dass ich einen Griechischlehrer hier vor mir sitzen habe, ist der Aspekt des Eukos. Eukos, wer gut hinhört, der hört verwandte Begriffe, die wir immer wieder heute auch in den Nachrichten hören, also wenn zum Beispiel von Ökologie die Rede ist. Und Ökologie. Und auch von Ökumene, der bewohnte Erdkreis. Und dieses Wörtlein Eukos taucht in unserem Predigtext 6-mal auf, ohne dass wir es wahrnehmen, weil wir Deutsch sprechen und nicht Griechisch lesen. Aber im griechischen Grundtext taucht dieses Wörtlein Eukos 6-mal auf. Mal als Hauptwort, mal als Tätigkeitswort, mal als Wort mit einer Vorsilbe davor oder mit einer Nachsilbe. Aber 6-mal taucht dieses Wort in unserer Predigt auf. Gemeinde Jesu ist nicht nur der Leib Christi, sondern auch Eukos. Aber was heißt Eukos denn nun eigentlich? Eukos heißt Haus oder auch Wohnung. Und wenn ihr nochmal so diesen Predigttext euch vor Ohren führt, dann merkt ihr, dort geht es um Haus und um Wohnen. Da heißt es zum Beispiel, nun seid ihr nicht mehr Gäste, und dann übersetzt Luther Fremdlinge, aber da steht im griechischen Grundtext neben Anwohner oder Beiwohner, Beisatz. Und seid ihr nicht mehr Gäste? Man könnte auch sagen, und Nachbarn, also Beiwohner, die nebenan wohnen. Sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und, jetzt kommt wieder Eukos, Gottes Hausgenossen. Also die mit ihm unter einem Dach leben. So sagt er das zur Gemeinde. Ihr seid nicht mehr Fremdlinge und Gäste, Nachbarn, Beiwohner, Beisassen, sondern Gottes Hausgenossen und Mitbürger der Heiligen. Und dann geht es weiter in unserem Text, dass da ein Bau offensichtlich in Gang ist, wie der Eukos, bei dem Christus der Eckstein ist, der Schlussstein. Ein Bau, der ein Fundament hat, nämlich Apostel und Propheten, wird dort in Epheser 2 gesagt. Und der natürlich auch viele Steine hat. Ein Haus besteht ja immer aus Steinen. Aber, so wird gesagt, ihr seid die Steine. Petrus sagt, lebendige Steine. Und ihr seid gewissermaßen zusammengefügt auf dieser Grundlage der Apostel und Propheten zu einem Bau. Wieder dieses Wort Eukos. Zusammengebaut steht da eigentlich. Miteinander im Verbund. Die passionierten Lego-Player hier unter uns, die wissen das aus ihrer Anfangsphase. Wenn man anfing, so die ersten Häuser mit Legosteinen zu bauen, da machte man den Fehler, dass man die Steine sozusagen einfach nur so aufeinander setzt und nicht darauf achtete, dass in der nächsten Steinschicht jeweils die Linien zwischen den Steinen überbaut wurden. Sowas macht ja dann erst ein Haus stabil, wenn über die Fugen jeweils neu hinweg gebaut wird in der nächsten Reihe. Das ist damit gemeint. Ihr seid zusammengebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten zu einem, und wieder Eukos, zu einem Haus Gottes. Und dann wird dieses Haus Gottes noch einmal erklärt,
nämlich der heilige Tempel Gottes im Geist. Eukos, Gemeinde, ist ein Haus oder auch eine Wohnung, in der wir Gottes Hausgenossen sind und nicht mehr Fremdlinge und Nachbarn. Wenn ich nun frage, woran liegt das? Warum betont Paulus das hier so im Epheserbrief? Dann hängt das damit zusammen, dass für Paulus das eines der größten Ereignisse heilsgeschichtlich war. Dass nicht mehr nur das Volk des Alten Bundes, die Juden, die Hausgenossen, die Familienmitglieder Gottes waren, sondern auch die Menschen, die aus den Heiden kamen und an Jesus Christus glaubten, also die Nichtjuden. Am Kreuz von Golgatha, so betont Paulus hier, starb Jesus für Juden und für Nichtjuden. Er hat sein Blut für beide vergossen. Und hat aus beiden, die vormals getrennt waren, eins gemacht. Und sie kommen zusammen in der Gemeinde, und was für einen Juden ganz besonders problematisch war. Sie sitzen an einem Tisch. Das ist für einen überzeugten, für einen orthodoxen Juden eine ganz, ganz schwierige Geschichte, sich in das Haus eines Heiden, eines Nichtjuden zu begeben und sich dort an den Tisch zu setzen und mit ihm zu essen, auf die Gefahr hin, dass es vielleicht nicht koscher ist. Vielleicht nur noch zwei Gedanken dazu. Gemeinde Jesu, Eukos, Haus. Wenn ich einen alten Griechen gefragt hätte, du, was fällt dir bei dem Stichwort Haus ein? Dann wäre ihm garantiert nicht das Haus aus Stein eingefallen, sondern die Leute, die unter einem Dach wohnen, seine Familie, Menschen. Häuser können ja im Leben eines Menschen wechseln. Verwandtschaften, da können Leute dazukommen. Natürlich, wenn die Kinder heiraten, dann heiraten sie ja nicht nur ihren Ehepartner, sondern gleich eine ganze Familie mit. Aber eine Familie ist etwas ganz anderes als ein Haus aus Stein. Und wenn im Neuen Testament steht, nachdem Menschen die Botschaft von Jesus gehört haben, dass sie innerlich angerührt wurden und dass sie dachten, was sollen wir jetzt tun? Und dann der Apostel zu ihnen sagt, glaube du an Jesus Christus und wirst du und dein Haus gerettet. Dann ist nicht damit gemeint, dann wirst du und dein Bungalow damit gerettet. Sondern deine Familie. Und wenn es dann hieß, dass Leute sich im Namen Jesu taufen ließen, sich und ihr Haus, dann haben sie nicht ihr Haus taufen lassen. Das Gebäude. Sondern da sind die Menschen, die in diesem Haus miteinander wohnten, getauft worden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass es im gesamten Neuen Testament kein einziges Beispiel für einen Kirchenbau gibt. Es wird zwar von einer Kirche geredet, vom Tempel in Jerusalem, aber Jesus sagt, dieser Tempel wird abgerissen werden. Gott wird einen neuen Tempel bauen und wahrscheinlich haben einige darauf gewartet, dass nun wirklich ein neuer Tempel, ein neues Gebäude irgendwo errichtet wird. Vielleicht in Korinth oder in Kleinasien oder mitten in Rom. Aber es passiert nicht. Sondern die Menschen, die an Jesus glaubten, trafen sich hin und her in ihren Wohnhäusern. Und hatten dort miteinander Gemeinschaft, feierten das Abendmahl hin und her in den Häusern. Das Abendmahl ist eigentlich so konzipiert, dass da so ein Familienkreis um einen Tisch herum sitzt. Und dann gibt es viele Fragen, die uns beim Abendmahl so manchmal beschäftigen. Wer darf denn hier vorne sitzen und wer nicht? Das gibt es nicht, wenn Leute an einem runden Tisch in der Familie zusammensitzen, wer vorne ist und wer hinten. Das gibt es nur in dem Augenblick, wo der Tisch nach vorne geholt wird, Leute in Bankreihen sitzen und der Tisch hier sozusagen hier vorne allein steht. Als Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, waren sie 13 Leute, die um den Tisch herumlagen und miteinander Gemeinschaft hatten. Und in den Häusern werden es auch ungefähr, mal weniger, mal etwas mehr, Leute gewesen sein. Leute, die um einen Tisch herum Platz hatten. Das Haus, die Familie. Und Gemeinde ist so eine Familie Gottes. Und kommt der zweite Gedanke, der spielt eine große Rolle. Es werden ja von zwei Wundern in unserem Text gesprochen. Das erste Wunder ist, dass wir zur Familie Gottes gehören. Dass wir sozusagen ein Stück auch herausgenommen sind aus unseren Herkunftsfamilien, nach denen wir Deutsche sind, diese oder jene Hautfarbe, diese oder jene Wertvorstellungen und Sozialisierung hinter uns haben. Da werden wir herausgenommen, hineingestellt in die Familie Gottes, mit Gott verwandt dürfen wir sein und zu dem Vater sagen. Das ist ein Vorrecht, das wir vielleicht so im Hinterkopf in unserem theologischen immer vor Augen haben, aber das oft unser Herz nicht erreicht hat. Dass dieser ferne Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, uns zu seinen Hausgenossen zählt und plötzlich der Familienvater im Kreise seiner Kinder ist. Dass da offensichtlich eine Beziehung entstanden ist, die irreversibel ist, die kann man nicht mehr umdrehen. Wenn ich nur Gast bei Gott bin, ja, da kann ich rausgeschmissen werden. Kann man ja bei Gästen machen, ne? Also wenn sie unangenehm werden, kann man irgendwann sagen, also brauchst nicht mehr zu kommen. Und auch bei Freundschaften ist das so, wissen wir aus Erfahrung, die können zerbrechen. Und Leute, die mal ein- und ausgegangen sind bei uns oder bei denen wir ein- und ausgegangen sind, heute ist da absolute Funkstille. Das waren Freundschaften und die sind zerbrochen. Aber dieses wunderbare Bild von der Familie Gottes bedeutet ja, da gibt es ein Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen in der Gemeinde, das ist nicht zu zerbrechen. Wenn Gott mein Vater geworden ist, dann bleibt er immer mein Vater. Selbst dann auch, wenn ich ein verlorener Sohn und eine verlorene Tochter bin. Wissen wir aus Lukas 15. Also wir sind mit Gott in einer engen Beziehung und deswegen werden familiäre Ausdrücke dafür verwandt, eben auch dieses Wort Oikos, Haus, Familie. Mit Gott in einer lebendigen, aber auch in einer unauflösbaren Beziehung. Und dieses erste Wunder haben wir Jesus zu verdanken, so sagt unser Text, weil er Frieden gestiftet hat zwischen Gott und Mensch. Weil er sein Blut vergossen hat für uns. Man könnte sogar sagen, wir sind blutsverwandt mit Gott durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Das feiern wir jedes Mal, wenn wir den Kelch herumreichen, dann sagen wir sind blutsverwandt. Was immer auch uns unterscheidet und uns trennt, aber das eine eint uns, dass wir verwandt sind durch das Blut, durch das vergossene Blut des Sohnes Gottes. Gott, Blutverwandt, wir dürfen zu dem Vater sagen. Wir haben Jesus dazu verdanken. Ist allerdings ein bisschen anders als in normalen Familien. Mich hat niemand gefragt, ob ich Kind meiner Eltern werden wollte. Und ich habe das meinem Vater aber auch manchmal zum Vorwurf gemacht in der Pubertätzeit. Ich habe gesagt, du hast mich ja nie gefragt, ob ich auf die Welt kommen will. Also besonders, wenn er mal knallhart wurde und so den strengen Papa nach draußen kehrte und sagte, solange du noch deine Füße unter meinen Tisch stellst, da habe ich gesagt, ja, du musst ja für mich sorgen, du hast mich in die Welt gesetzt. Und ich hatte ja auch recht. Er hat mich nicht gefragt vorher, ob ich auf die Welt kommen will und Mitglied seiner Familie werden möchte. Das ist anders bei Gott. Gott kommt durch sein Wort in unser Leben. Er lädt uns ein, Mitglied der Familie zu werden. Seine Kinder zu werden. Und deswegen heißt es in Johannes 1, so viele ihn Jesus aber aufnahmen, denen gab es Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Gott bindet das offensichtlich eben an diese Person, Jesus. Das hängt damit zusammen, dass er im Hause Gottes der Chef ist. Der Erstgeborene oder wie ein Brüder. Und wer mit Jesus nichts zu tun haben will, der hat im Hause Gottes nichts zu suchen, auch nicht im Himmel. Deswegen macht Gott es fest an Jesus, an deiner Stellung zu Jesus. So viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1, Vers 12. Das zweite Wunder, was passiert ist, dass ich, wenn ich im Hause Gottes bin, ich plötzlich merke, ich habe viele Geschwister. Und für mich ist das immer wieder in meinem Dienst eine faszinierende Geschichte gewesen. Diese Welt, dieses weltweite Netzwerk der Familie Gottes. Ob in Holland oder in Dänemark oder in Lettland. Viele genießen das gar nicht. Das auszuprobieren. Und zu gucken, wie groß die Familie Gottes ist. Und manchmal ist es so, dass ich im Zug sitze oder irgendwo anders und plötzlich begegne ich einen Menschen und ich merke nach 2 bis 3 Sätzen, der gehört auch dazu. Der ist zwar evangelisch-lutherisch oder vielleicht auch römisch-katholisch, aber der gehört dazu. Er hat Jesus als seinen Herrn und das Kind des himmlischen Vaters. Also Gemeinde Jesu als eine tiefe, unauflösliche Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist ja das Schlimme an unseren Ehen, finde ich. Jetzt, wenn ich heute 38 Jahre verheiratet bin, dass ich eigentlich nur versprochen habe, bis dass der Tod uns scheidet. Ich möchte gerne in Ewigkeit mit meiner Frau verheiratet sein. Geht aber nicht. Man kann nur verheiratet sein, bis dass der Tod uns scheidet. Also eine Gemeinschaft, die sozusagen nur hier auf der Erde gelebt werden kann. Gemeinde Jesu. Also die vor dir, hinter dir, rechts und links neben dir, die zu Jesus gehören, sitzen. Die Leute triffst du in der Ewigkeit wieder. Und deswegen ist es gut, hier auf der Erde auch Gemeinschaft zu trainieren. Zum Schluss. Das Wort Oikos hat eine ganz interessante Geschichte. Und ich könnte euch ganz viel darüber erzählen, aber ich muss gerade kürzen. Nur eine Sache. Das Wort Oikos ist ein Wort, das viele Verwandte in anderen Sprachen hat. Zum Beispiel das Wort Wieg auf Föhr ist mit dem Wort Oikos verwandt. Wieg heißt so viel wie Siedlung. Die Ansiedlung, die Wohnbereich. Es gibt noch viele andere Beispiele dafür. Aber wenn wir noch tiefer bohren, dann entdecken wir noch eine ganz interessante Verwandtschaft zwischen Oikos und Wörtern in anderen Sprachen. Wer von euch wusste schon, dass das Wort Bug von Holland, seine Ortsbezeichnung, mit Oikos verwandt ist? Bug von Holland heißt die Ecke von Holland. Auch das Wort Ecke, das deutsche Wort, ist mit Oikos verwandt. Auch der Gemüsehöker, der an der Ecke seinen Laden hat, ist mit dem Wort Oikos verwandt. Und auch das Wort die Huppe, der Rücken, ist mit dem Wort Oikos verwandt. Nun fragt ihr, was hat diese ganze Verwandtschaftsgeschichte denn nun mit Oikos, mit Haus und Wohnung und Familie zu tun? Das kann man ganz einfach erklären. Gemeinschaft, so hat man das in früheren Zeiten empfunden, besteht aus solchen, die in der Ecke zusammenhocken. Das Wort hocken ist auch mit Oikos verwandt. Ein Haus, das ist der Ort, wo man zusammenhockt. Und wer einmal im Moormuseum gewesen ist, in Moordorf, der kennt diese kleinen Häuser, die bestanden ganz zu Anfang eigentlich nur aus dem Dach. Und man hockte unter diesem Dach zusammen. Das ist der Urbegriff von Oikos, Haus und vor allem von Familie. Das sind die, die unter einem Dach zusammenkommen. Und ich denke, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir sagen, Gemeinde Jesu ist die Familie Gottes. Gemeinde Jesu ist die Familie derer, die zusammenkommen. Mit Gott zusammenkommen. In der Ecke. Unterm Dach. Geschützt. Immer noch so, dass sie mitkriegen, was draußen passiert. Aber die zusammenhocken unter einem, an einem Tisch, wie hier. Gemeinde Jesu, das sind die Leute, die zusammenhocken. Wir wissen das aus unseren eigenen Familien. Wenn man nicht mehr zusammenhockt in der Familie, dann besteht die Familie zwar äußerlich, aber nicht mehr innerlich. Wenn es keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr gibt, kein gemeinsames Zusammenhocken, bricht eine Familie und bricht auch eine Gemeinschaft auseinander. Und deswegen wird im Neuen Testament so viel Wert darauf gelegt, dass die Gemeinde Jesu zusammenhockt, hin und her in den Häusern, am Abendtisch. Was macht Jesus? Er hockt sich immer wieder, so würden die Bayern sagen, in die Häuser von Menschen, setzt sich dazu. Also man muss zusammenhocken, wenn man an diesem Beziehungsnetz Familie bauen will, wenn man Gemeinschaft haben will, dann reicht es auch nicht nur in Reih und Glied zusammenzusetzen. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, man könnte sagen, zusammenhoppen in meinem Namen, sagt Jesus, bin ich mitten unter ihnen. Das ist auch die Gemeinschaft im Alltag mit gemeint. Aber auch diese Gemeinschaft, die wir heute Morgen hier miteinander feiern wollen. Wir wollen zusammenhoppen. Gott ist unser Vater. Wir sind seine Hausgenossen. Und Jesus ist der Herr in diesem Haus. Und wir erinnern uns daran, dass wir Blutsverwandte sind. Und eine Gemeinschaft haben untereinander, die viel tiefer ist, als wir sie als Menschen zum Ausdruck bringen können. Dafür ist Jesus gestorben am Kreuz, einen bitteren Tod, damit du zusammenhoppen kannst mit Gott. Ein Schauspiel, sagt das Neue Testament, für die Engel. Das ist für sie so erstaunlich, dass der heilige Gott, von dem wir heute schon gesungen haben, zusammenhoppt mit unserem Land. Dass es da keine Distanz mehr gibt, sondern nur noch Verwandtschaft. Er bleibt der Vater und wir sind seine Kinder. Das haben wir Jesus zu verdanken. Amen.